Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 16. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Wie immer sage ich alle Bibelstellen kurz vorher nochmal an und wünsche euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Aus der Übersetzung Neues Leben, erstes Buch Könige, Kapitel 15, Vers 25 bis Kapitel 17, Vers 24. Nadab herrscht in Israel. Die Herrschaft Nadabs, des Sohnes Jerobeams über Israel, begann im zweiten Jahr der Regierungszeit von König Asa in Juda. Er regierte 2 Jahre in Israel. Doch er tat, was dem Herrn missfiel, und folgte darin ganz dem Beispiel seines Vaters, indem er ebenso wie Jerobeam sündigte und Israel zur Sünde verleitete. Schließlich zettelte Baasha, der Sohn Ahijas aus dem Stamm Issachar, eine Verschwörung gegen Nadab an. Er ermordete ihn, als Nadab mit dem israelitischen Heer Gibbeton eine Stadt der Philister belagerte. Baasha tötete Nadab im 3. Jahr der Herrschaft König Asas in Juda und wurde der nächste König. Sofort ließ er alle Nachkommen Jerobeams umbringen, sodass kein einziges Mitglied der Familie am Leben blieb, wie es der Herr durch den Propheten Ahija von Silo vorausgesagt hatte. Das geschah, weil Jerobeam durch die Sünden, die er begangen und zu denen er Israel verleitet hatte, den Zorn des Herrn, des Gottes Israel, erregt hatte. Alles Weitere über Nadabs Herrschaft und seine Taten steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Baasha herrscht in Israel. Asa und König Baasha von Israel lagen ihr ganzes Leben miteinander im Krieg. Die Herrschaft Baaschas über ganz Israel begann im 3. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Baasha regierte 24 Jahre in Tirza. Doch er tat, was dem Herrn missfiel und folgte dem Beispiel Jerobeams, sündigte wie er und verführte wie er das israelitische Volk zur Sünde. Diese Botschaft des Herrn über Baasha empfing der Prophet Jehu, der Sohn Hananis. Ich habe dich aus dem Staub emporgehoben und zum Herrscher über mein Volk der Israeliten gemacht, doch du bist dem schlechten Vorbild Jerobeams gefolgt. Du hast mein Volk zur Sünde verleitet, sodass es meinen Zorn auf sich gezogen hat. Deshalb werde ich Baasha und seine Familie auslöschen, so wie ich die Nachkommen Jerobeams, des Sohnes Nebats, ausgelöscht habe. Diejenigen Mitglieder von Baaschas Familie, die in der Stadt sterben, werden den Hunden zum Opfer fallen, und die auf dem Feld sterben, werden von den Vögeln gefressen werden. Alles Weitere über Baaschas Herrschaft, seine Taten und das ganze Ausmaß seiner Macht steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Als Baasha starb, wurde er in Tirza begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ela König. Die Botschaft des Herrn an Baasha und seine Familie war vom Propheten Jehu, dem Sohn Hananis, verkündet worden, weil Baasha getan hatte, was dem Herrn missfiel und ihn durch seine Taten zornig gemacht hatte, genau wie zuvor die Familie Jerobeams. Der 2. Grund war aber, dass Baasha die Familie Jerobeams ausgerottet hatte. Ela herrscht in Israel. Die Herrschaft Elas, des Sohnes Baaschas, begann im 26. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 2 Jahre lang in Tirza. Dann begann einer seiner Männer, Simri, der Befehlshaber über die Hälfte der Streitwagen, eine Verschwörung gegen ihn. Eines Tages war Ela in Tirza im Haus von Arza, dem Palastaufseher, und betrank sich. Simri verschaffte sich Zugang zum Haus, schlug ihn nieder und tötete ihn. Das geschah im 27. Jahr von König Asas Herrschaft in Juda. Danach wurde Simri der nächste König. Sobald er als König auf dem Thron saß, brachte er die gesamte Königsfamilie von Bascha um. Er ließ nicht einen einzigen männlichen Nachkommen am Leben und verschonte auch keine Verwandten und Freunde. Auf diese Weise löschte Simri die ganze Familie Baschas aus, wie es der Herr durch den Propheten Jehu gegen Bascha vorhergesagt hatte. Das geschah wegen der Sünden Baschas und seines Sohnes Ela und weil beide Israel zur Sünde verleitet hatten. Auf diese Weise hatten sie mit ihrem Götzendienst den Zorn des Herrn, des Gottes Israel, herausgefordert. Alles Weitere über Elas Herrschaft und seine Taten steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Simri herrscht in Israel. Die Herrschaft Simris begann im 27. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda, doch er regierte nur 7 Tage in Tirza. Das Heer belagerte zu dieser Zeit gerade die Stadt Gibbeton, die den Philistern gehörte. Als beim Heer die Nachricht eintraf, Simri hat sich gegen den König verschworen und ihn ermordet, wählten die Israeliten Omri, den Heerführer, am selben Tag noch im Lager zum neuen König. Omri führte das ganze Heer von Gibbeton nach Tirza und ließ die Stadt angreifen. Als Simri sah, dass die Stadt eingenommen war, verschanzte er sich in der Zitadelle des Palastes, setzte den Palast in Brand und starb dort. Denn auch er hatte getan, was dem Herrn missfiel, und war dem Vorbild Jerobeams gefolgt und hatte gesündigt, wie er und wie Jerobeam Israel zur Sünde verleitet. Alles Weitere über Simris Herrschaft und die Einzelheiten seiner Verschwörung ist im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Omri herrscht in Israel. Damals waren die Israeliten in 2 Lager gespalten. Die eine Hälfte des Volkes wollte Tibni, den Sohn Ginats, zum König machen. Die andere Hälfte unterstützte Omri. Doch Omris Anhänger waren den Anhängern von Tibni, dem Sohn Ginats, überlegen. Tibni wurde getötet und Omri wurde König. Die Herrschaft Omris über Israel begann im 31. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte insgesamt 12 Jahre, 6 davon in Tirza. Dann erwarb er den Berg Samaria für 2 Talente Silber von seinem Besitzer Schemer. Er baute dort eine Stadt und nannte sie nach Schemer, dem Besitzer des Berges Samaria. Doch auch Omri tat, was dem Herrn missfiel, und noch schlimmer als alle vor ihm. Er folgte in allem dem Beispiel Jerobeams, des Sohnes von Nebat, und sündigte wie dieser, indem er, wie Jerobeam, die Israeliten zum Götzendienst verleitete. Auf diese Weise erregten sie den Zorn des Herrn, des Gottes Israels. Alles Weitere über Omris Herrschaft, das ganze Ausmaß seiner Macht und seine Taten ist im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde der nächste König. Ahab herrscht in Israel. Die Herrschaft Ahabs, des Sohnes Omris, über Israel begann im 38. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria über Israel. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie Jerobeam, der Sohn Nebats, zu führen, nahm er auch noch Isabel, die Tochter von Et-Baal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Zuerst baute er dem Baal in Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Aschera-Bild aufstellen. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Während seiner Herrschaft baute Hiel, ein Mann aus Bethel, Jericho wieder auf. Als er den Grundstein legte, starb dabei sein ältester Sohn Abiram. Und als er die Stadttore einsetzte, kam sein jüngster Sohn Segub dabei um. Alles geschah genau so, wie es Josua, der Sohn Nuns, im Auftrag des Herrn vorausgesagt hatte. Elia wird von Raben ernährt. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia: Geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch, und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Die Witwe von Zarpat. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf und geh nach Zarpat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte: Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach: Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr: Hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schenkt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte, und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende, und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia: Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete: Gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen? Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sieh, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia: jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Aus der Übersetzung das Buch Apostelgeschichte Kapitel 10, die Verse 23 bis 48. Petrus in Caesarea. Da bat Petrus sie ins Haus und beherbergte sie dort. Am nächsten Morgen stand er auf und zog mit ihnen los, und einige von den Jesus-Nachfolgern aus Joppe reisten mit ihm. Wiederum am folgenden Morgen kamen sie nach Caesarea. Dort erwartete Cornelius sie schon. Er hatte seine Verwandten und auch seine engsten Freunde zusammengerufen. In dem Augenblick, als Petrus in das Haus eintrat, kam Cornelius ihm entgegen und fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Doch Petrus hob ihn hoch und sagte: »Steh wieder auf, denn auch ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch.« Mit diesen Worten trat er ins Haus ein und sah die vielen Leute, die dort zusammengekommen waren. Dann sagte er zu ihnen: »Ihr wisst genau, dass es für eine jüdische Person tabu ist, mit einem Menschen aus einem anderen Volk Umgang zu haben oder zu ihm zu kommen. Doch Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen grundsätzlich als minderwertig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich gerufen wurde. Und jetzt sagt mir, weswegen habt ihr mich hierher geholt?« Da sagte Cornelius: »Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis etwa um diese Zeit 3 Uhr. Da stand auf einmal ein Mann in leuchtender Kleidung vor mir, der sagte: »Cornelius, dein Gebet ist erhört worden, und Gott denkt an deine Hilfe für die Notleidenden. So sende nun Leute nach Joppe und lass Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. Der ist zu Gast im Haus von Simon, dem Gerber, direkt am Meer. Sofort habe ich dann die Männer zu dir geschickt. Du hast gut daran getan, dass du tatsächlich gekommen bist. Und jetzt sind wir alle hier vor Gott zusammen, um die Botschaft zu hören, die Gott, der Herr, dir anvertraut hat.« Die Rede von Petrus. Da ergriff Petrus das Wort und sagte: »Wirklich und wahrhaftig begreife ich jetzt, dass Gott die Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern es ist so: Gott freut sich über alle Menschen, die ihn respektieren und gerecht leben, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat. Er hat allen die gute Nachricht vom Frieden verkündet, der durch den Messias Jesus kommt. Der ist der wahre Herrscher über alle Menschen. Ihr kennt auch die Ereignisse, die zuerst in Galiläa und dann in ganz Judäa geschehen sind, nachdem Johannes die Taufe als Ausdruck der Lebenserneuerung öffentlich verkündigte. Und ihr wisst ja auch von Jesus, der aus Nazareth stammte. Ihn hat Gott gesalbt mit dem Heiligen Gottesgeist und mit Kraft. Der zog umher und machte alle gesund, die vom Teufel, dem Zerstörer, überwältigt worden waren, denn Gott selbst war mit ihm. Wir persönlich sind Augenzeugen von all dem, was er getan hat, sowohl in den von Juden besiedelten Gebieten als auch in Jerusalem. Den haben sie umgebracht, indem sie ihn an das Kreuzesholz hängten. Doch Gott hat Jesus am 3. Tag auferweckt. Er zeigte sich als lebendig, allerdings nicht etwa der gesamten Bevölkerung, sondern nur den von Gott schon vorher handverlesenen Augenzeugen, nämlich uns. Wir haben nach seiner Auferstehung von den Toten zusammen mit ihm gegessen und mit ihm getrunken. Uns hat er auch den Auftrag gegeben, dem jüdischen Volk öffentlich zu verkündigen und eindringlich unser Zeugnis dafür abzulegen, dass er der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten ist. Ihn, Jesus, bestätigen auch alle Propheten und sagen, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung aller Schuld erfahren kann. Das Kommen des Gottesgeistes. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Gottesgeist auf alle herab, die seiner Botschaft zuhörten. Da gerieten die an Jesus Glaubenden, die einen jüdischen Hintergrund hatten und deshalb beschnitten waren, die zusammen mit Petrus dorthin gekommen waren, völlig außer sich. Denn sie sahen, dass das Geschenk des heiligen Gottesgeistes auch auf Menschen aus nichtjüdischen Völkern ausgegossen worden war. Sie hörten nämlich, wie die Anwesenden in unbekannten Sprachen redeten und auf diese Weise Gott die Ehre gaben. Da ergriff Petrus das Wort. Könnte irgendjemand jetzt etwas dagegen einwenden, dass diese Leute im Wasser untergetaucht werden? Denn sie haben doch den heiligen Gottesgeist genauso erhalten wie wir auch. So ordnete er an, dass sie im Namen von Jesus Christus getauft werden sollten. Danach baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 134. Ein Loblied in der Nacht, ein Lied auf der Pilgerreise. Auf, preist den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr steht in der Nacht im Haus des Herrn. Hebt eure Hände empor zum Heiligtum und preist den Herrn. Der Herr sende dir Segen vom Zion herab, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche Kapitel 17, die Verse 9 bis 11. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Einem klugen Menschen nützt eine einzige Zurechtweisung mehr als einem Narren 100 Peitschenschläge auf den Rücken. Ein böser Mensch sucht nur den Aufstand, doch er wird hart bestraft. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 25. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und aus Matthäus, Kapitel 6, Vers 31 dazu. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen und ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.